ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karwig,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Den Anfang macht heute die neue Lesung eines fast 100 Jahre alten Romans, Ex-Wife von Ursula Parrott. Zum Erscheinen des Romans eine unerhörte Geschichte. Ein Krimi ist ebenfalls dabei. Und Sie können schon mal überlegen, wer hier so oberschlau ist.
Nach Durchsicht der Polizeiakte oder vielmehr dem, was davon noch übrig ist, musste ich darauf schließen, dass es sich mitnichten um einen gewöhnlichen Autounfall auf regennasser Straße handelte. Vielmehr zeigen die Fotos, dass der Wagen ganz eindeutig von der Straße abgedrängt wurde, was die gut sichtbaren Kratzer an der Fahrertür bezeugen. Und die kleinen dunklen Stellen an der hinteren Karosserie sind doch zwei Einschusslöcher. Es ist daher anzunehmen, dass der Wagen verfolgt, beschossen und abgedrängt worden ist und der Fahrer die Gewalt über den Wagen verloren haben muss.
Na? An wen erinnert das? Stichwort Baker Street. Leonie Berger bespricht im Anschluss Furchen und Dellen von Ella Meyer, ein Roman, in dem es um alternative Familienmodelle geht. Unser Kinderhörbuch ist heute für Kinder ab 4, Buchstaben, Dschungel und Zahlen allerlei von Ursula Posnanski. Und wie immer wartet am Ende der Sendung ein neues Hörrätsel auf Sie. Die Hörbuchzeit gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auf hr2.de, natürlich jederzeit abrufbar. Wir beginnen mit der Lesung eines Romans aus den 1920er Jahren. Sie kennen sicher den Autor F. Scott Fitzgerald und haben zumindest von dessen Roman Der große Gatsby schon mal gehört. Aber die Schriftstellerin Ursula Parrott, die dürfte den meisten unbekannt sein. Und das, obwohl ihr Roman Ex-Wife, der 1929 erschienen ist, damals 100.000 Mal verkauft wurde. In den 1930er Jahren wurde Parrott mit diesem und anderen Romanen zu einer der erfolgreichsten Schriftstellerinnen. Doch ihr Stern sank schnell wieder und sie starb schließlich arm und alkoholkrank. Der Argon Verlag hat Ex-Wife nun wieder aus der Versenkung geholt und als Downloadlesung herausgebracht. Dorothee Meyer-Karwig, damals hat der Roman für Aufruhr gesorgt, für einen Skandal. Warum?
Ja, weil der Roman durchaus freizügig das Leben einer jungen, unabhängigen Frau in New York City beschreibt, die sehr auf Mode achtet und ständig ausgeht.
Erinnert so ein bisschen an Sex and the City, die Fernsehserie.
Ja, absolut. Damals hießen solche jungen Damen Flapper Girls. Und diese junge Frau heißt Patricia, kurz Pat, sie ist 24 Jahre alt und beschäftigt in der Werbebranche. Und zu Beginn ist sie noch verheiratet mit Peter, der ist 25 und ein Journalist. Der nimmt es mit der ehelichen Treue nicht ganz so genau und verheimlicht die Affären auch nicht vor seiner Pat. Als sie es ihm aber gleich tut und dies dann sofort mit schlechtem Gewissen beichtet, bricht für ihren Mann die Welt zusammen. Mit solch einer Schlampe, wie er es sagt, will er nicht weiter zusammen sein.
Aber wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.
Genau, das gilt. Das gilt noch heute, aber damals noch viel mehr. Peter will die Scheidung und Pat kämpft dann erst um ihren Mann, aber da ist nichts mehr zu machen und so wird Pat zur Ex-Frau, Ex-Wife. Was eine Ex-Frau ist, darüber spricht Pat dann mit ihrer Freundin Lucia.
Ex-Frauen? Junge, hübsche Ex-Frauen wie wir sind der Beweis, dass diese Freiheit für Frauen sich als Gottes größtes Geschenk an die Männer entpuppt. Wir lachten. Die Wintersonne schien herein und wärmte uns die Schultern. Es war schön, hier zu sitzen. Peter und ich hatten uns in der Nacht zuvor höllisch gestritten. Denk nicht an ihn, sagte Lucia. Ich sehe immer, wenn du es tust. Dein Mund verzerrt sich dann so schrecklich. Wieder sprach sie ganz unvermittelt über Ex-Frauen. Ich war mürrisch. Wenig später sagte ich, eine Ex-Frau ist eine junge Frau, für die die Ewigkeit, die man sich bei der Trauung geschworen hat, auf 3, 5 oder 8 Jahre zusammenschnurrt. Lucia, da wir unter den zerfetzten Bannern von ewiger Liebe und alles für die Reinheit aufgewachsen sind, müssen wir uns an das Leben im Zeitalter der One-Night-Stands anpassen.
One-Night-Stands und das in den 1920er Jahren. Jedenfalls hörten wir hier Kathleen Gavlich. Und mein Gefühl ist, sie findet genau den richtigen Ton für diese beiden jungen Frauen. So ein bisschen flapsig, selbstbewusst und abgeklärt die eine, nämlich Lucia, die ist schon längere Zeit eine Ex-Frau. Und noch ein bisschen verzagt, melancholisch die andere, nämlich Pat, die am Peter noch nachtrauert.
Und wie schlägt sich jetzt Pat als Ex-Wife? Wie verändert das ihr Leben?
Also ausgegangen ist ja vorher schon oft und das setzt sie jetzt nur noch exzessiver fort. Und hier hören wir dann noch eine Passage, in der sie ihre Bekanntschaften mal zusammenfasst.
Die Namen in meinem Terminkalender des ersten Jahres nach Peter zeigen ziemlich gut, was für Leute wir kannten. Bei manchen Initialen kann ich mich nicht mehr erinnern, für welche Personen sie stehen. Abendessen Richard. Er war Sonntagsredakteur bei einer Zeitung. Später ging er mit einem dieser 3-Monats-Verträge nach Hollywood. Ich habe gehört, dass er jetzt in San Francisco Sportberichte schreibt. HRG, 20 Uhr. Autor eines Theaterstücks, das ein Riesenerfolg war. Und von 2 weiteren, die floppten. Ich ging mit ihm zur Premiere eines der Flops. Das war kein Galaabend. David, Sonntagsfrühstück. Wer war David? Eine vage, unerfreuliche Ahnung. Oh ja, es war die Nacht, in der ich auf der 86th Street tatsächlich voller Wut während eines Schneesturms aus einem Taxi gesprungen bin. David importierte Wurstpellen aus Russland. Ein merkwürdiges Metier. Hal in den Biergarten nach Hoboken. Er war nur ein Ex-Botschafter, der sich für sehr, sehr jung im Herzen hielt. Leonard im russischen Bären, 20 Uhr. Er war ziemlich süß. Ein ehemaliger Rhodes-Stipendiat, der für $30 die Woche bei einer Klatschzeitung arbeitete. CLC im Ritz, 19.15 Uhr. Der Romanautor der jüngeren Generation. Das äußerte er immer freimütig, ohne dass er danach gefragt wurde.
Tja, wir hören nur einen Ausschnitt. Die Liste ist noch deutlich länger.
Und das alles in einem Jahr. Ja. Ich muss so indiskret fragen, geht diese Pat mit den Männern nur aus oder auch mit ihnen ins Bett?
Also mit etlichen geht sie nur aus, aber mit anderen hat sie durchaus auch Sex. Und Freundin Lucia fasst den Status einer modernen Frau dann so zusammen.
Das Wesentliche, was die Befreiung der Frau von der eintönigen Häuslichkeit bewirkt hat, ist, dass die Männer von jeglicher Notwendigkeit befreit wurden, als Gegenleistung für Liebe, Treue und so weiter Stabilität zu liefern. Früher hatten Frauen einen Status, eine relative Sicherheit. Heute haben sie den Status einer Prostituierten und Erfolg, nur solange sie gut aussehen.
Tja, einer jungen, hübschen Frau lassen die Männer einiges durchgehen sozusagen. Sobald aber die ersten Falten auftauchen, sollten auch die Flapper Girls unter der Haube sein oder solch eine Karriere gemacht haben, dass sie auf Männer nicht mehr angewiesen sind.
Kann man sagen, dass Pat emanzipiert ist?
Also auf den ersten Blick schon. Immerhin sorgt sie für den eigenen Lebensunterhalt, hat eine eigene Wohnung mit dieser Lucia zusammen, geht aus mit wem und wann sie möchte. Andererseits weiß sie aber, dass das Risiko allein bei ihr liegt. Wenn sie es etwas übertreibt, gilt sie eben bei den Männern als Flittchen und Schlampe. Und letztendlich wünscht sich diese Pat einen Ehemann, dem sie ihr Leben dann auch unterordnen würde. Das leichte Leben ist also sozusagen nur so als Übergang gedacht und als Chance, einen Mann kennenzulernen, das hat dann mit Emanzipation nicht mehr so viel zu tun.
Und trotzdem, manches in dem Roman kommt einem sehr modern vor.
Ja, wir hören hier von einem wirklich wilden Leben von Frauen in den 1920er Jahren in der flirrenden Metropole New York City. Aber Pat bekommt dann auch die Schattenseiten ihres Lebens zu spüren. Noch verheiratet wird sie schwanger und ihr Ehemann drängt sie brutal zum Abbruch, der damals nicht so ungefährlich war. Er lässt sie dabei auch komplett allein. Und als Ex-Wife wird sie einmal auch vergewaltigt, wobei sie nicht daran denkt, den Mann anzuzeigen, sondern es eher so als üble Erfahrung abhakt, so im Sinne von, ich bin selbst schuld, hätte ich besser aufpassen müssen. Dass es zu dieser Vergewaltigung gekommen ist, hat auch mit dem Alkohol zu tun, den Pat und nicht nur sie ständig zu sich nimmt. Also in diesem Roman wird getrunken, als gäbe es keinen Morgen. Und zwar so richtig harte Drinks, da habe ich noch viel gelernt. Kannte ich alle nicht. Mhm. Man hat das Gefühl, die gesamte Stadt war damals ständig betrunken.
Der Roman ist aus den 1920er Jahren. Hat er sein Esprit in die Jetztzeit retten können?
Also ein Skandal ist es nicht mehr, aber es ist weiterhin ein spannender, flirrender Unterhaltungsroman mit durchaus verstörenden Passagen und hier auch mit viel Gespür für die Stimmung gelesen von Katlin Gavlich. Es gibt da noch ein Vorwort der feministischen österreichischen Autorin Mareike Fallwickel, die die Rolle der Frauen damals und jetzt vergleicht. Das finde ich okay, aber eigentlich nicht notwendig. Und dann gibt es noch eine vollkommen absurde Triggerwarnung, die darauf hinweist, dass der Roman für jene Epoche typische Denkmuster und Verhaltensweisen enthält. Ach ja, was denn sonst, die heute nicht mehr so anwendbar wären. Da habe ich mich ein bisschen für dumm verkauft gefühlt, aber der Roman selbst ist dann sehr lesens und vor allem hörenswert.
Ursula Parrott, Ex-Wife, gelesen von Katlin Gavlich. Der Download ist 8 Stunden und 28 Minuten lang, kostet 20,95 Euro und ist im Argon Verlag erschienen. 1887 erschien der erste Fall von Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot. Er begründete den ungeheuren Erfolg des Detektivs aus der Londoner Baker Street, der zusammen mit seinem Helfer Dr. Watson unzählige Kriminalfälle löst. Kurz vor dem Tod von dessen Erfinder Arthur Conan Doyle, er starb 1930, war dann endgültig Schluss. Bis 2015. Da erschien eine neue Staffel unter dem Titel Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street als Hörspielreihe. Weitere Staffeln folgten. Geschrieben hat sie natürlich nicht Arthur Conan Doyle, sondern Viviane Koppelmann. Viviane Koppelmann, geboren 1975, hat an der Filmakademie Baden-Württemberg studiert und einen Master in Medienkulturwissenschaften gemacht. Seit vielen Jahren arbeitet sie als freie Autorin und Dramaturgin für Hörfunk, Film und Fernsehen. Und ja, sie ist die Schwester des bekannten Regisseurs Leonard Koppelmann, der auch die künstlerische Leitung bei all den Hörspielen hat. Dorothee Meyer-Karwick, wie nah kommt Viviane Koppelmann den alten Sherlock-Holmes-Geschichten?
Also die Charaktere sind schon gleich. Sherlock Holmes ist mit seiner hohen Kombinationsgabe gesegnet und ein wenig überheblich. Und Dr. Watson, der ist zurückhaltend und immer hilfsbereit. Und die beiden wohnen auch weiterhin in der Baker Street, in so einer Art Männer-WG, und werden gern von Scotland Yard zu Rate gezogen. Aber das Ganze spielt eben im London der Jetztzeit. Und Dr. Watson geht auch mit der Zeit und schreibt einen Blog über die Fälle, unterstützt hier von Mrs. Hudson. Und das ist die Mutter von Holmes' Gegenspieler Moriarty, dabei aber fest auf der Seite von Sherlock und Watson.
Jetzt ist die vierte Staffel von Sherlock und Watson, Neues aus der Baker Street, erschienen. Welche Fälle sind zu lösen?
Also es sind 5 neue Fälle und die Titel lauten das Rätsel um die 6 Napoleons, der Kuh der Rothaarigen, die Copper Beaches Morde, Showdown in der Wisteria Lodge und tödliches Duett auf der Torbrücke.
Bei den Titeln gibt es schon welche, die an alte Fälle aus der Feder von Arthur Conan Doyle erinnern.
Ja, da gibt es einige Anklänge, aber diese Fälle sind jetzt, wie gesagt, alle in die Jetztzeit transferiert. Sie sind moderner, rasanter und das nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Machart hier in den Hörspielen gut zu hören. Wir hören mal einen Ausschnitt aus dem Fall Nummer 16, das Rätsel um die 6 Napoleons. Der Fall spielt in der Kunstszene und es geht um einen Künstler, der sich Money Man nennt. Seine wahre Identität ist aber ein Geheimnis. Und eines seiner Kunstwerke, We Are All Napoleon, hat ein privates Museum erstanden.
Doch dann wurde We Are All Napoleon in einer einzigartigen Weise gestohlen. Nicht nur die Kunstwelt stand damals Kopf.
Wer hat das 14,5 Millionen teure Kunstwerk von Money Man gestohlen?
War es ein Auftragsdiebstahl?
Als die Polizei endlich eintrifft, sind die Diebe schon längst über alle Berge.
Scotland Yard tappt im Dunkeln.
Bei der eiligst einberufenen Pressekonferenz des Museums ringt der Kurator der Sammlung, Pietro Vernucci, sichtlich um Fassung.
Derzeit ist uns noch nicht bekannt, wie es den Einbrechern gelingen konnte, trotz modernster Sicherheitstechnik unbemerkt in die Ausstellungsräume einzudringen und das Kunstwerk zu entwenden.
Auch der stille Alarm ging nicht los?
Bedauerlicherweise nein.
Haben die Diebe Spuren hinterlassen?
Wir stecken noch mitten in unseren Ermittlungen. Ich kann Ihnen aber schon so viel sagen. Diese Leute wussten genau, was sie da taten. Das waren Profis.
Ja, und Profis kümmern sich jetzt auch um den Fall. Sherlock und Watson recherchieren nun in der illustren Kunstwelt. Doch dann taucht das millionenteure Kunstwerk wieder auf. Und dann noch gleich mehrfach.
Ein Künstler mit dem Pseudonym Money Man. Das erinnert doch stark an Banksy.
Ja, so ist es. Also solche Anklänge an reale Begebenheiten gibt es immer wieder in den neuen Fällen. In den weiteren Folgen geht es dann um 3 übel zugerichtete Männerleichen, alle mit rot gefärbten Haaren. Es geht um eine Enthüllungsjournalistin, die entführt wird, um ein ermordetes Callgirl und um den gewaltsamen Tod eines Musikproduzenten. Dann gibt es aber immer noch eine zweite Ebene, die sich durch alle 5 Fälle durchzieht. Da will Sherlock Holmes dahinter kommen, was wirklich mit seinen Eltern geschah. Offiziell sind die bei einem Autounfall ums Leben gekommen, da war er gerade 9 Jahre alt. Und Sherlocks älterer Bruder Mycroft und Sherlock sollen als Kinder mit im Auto gesessen haben. Aber Sherlock kann sich an nichts erinnern. Er beschafft sich daher den Unfallbericht von damals und konfrontiert damit Bruder Mycroft.
Ich glaube, nichts von dem, was in dem Bericht steht, ist damals tatsächlich geschehen. Ich muss stattdessen davon ausgehen, dass seinerzeit ich auf dem Beifahrersitz gesessen habe. Bei dem Aufprall des Wagens gegen den Baum muss ich aufgrund meiner kindlichen Statur aus dem Sicherheitsgurt geschleudert und gegen die Frontscheibe geflogen sein. Das würde auch die Schwere meiner Kopfverletzung und meine anhaltenden Erinnerungslücken erklären. Fragt sich nur, wer am Lenkrad saß.
Nochmal. Die Fotos sind viel zu schlecht, als dass du von ihnen auch nur einen belastbaren Rückschluss ziehen könntest. Lass meinen Arm los! Was soll denn das jetzt schon wieder?
Wusste ich es doch. Hier, sieh selbst. An deinem linken Handgelenk lässt sich eine verblasste Narbe erkennen. Das passt zu dem Blut, das am Armaturenbrett über der Mittelkonsole zu sehen ist.
Und was willst du mir damit beweisen?
Du hast in jener Nacht den Wagen gefahren. Durch die Heftigkeit des Aufpralls bist du vom Lenkrad abgerutscht und hast dich dann dort verletzt.
Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Das kann ich... Wie kann ich... Das ist unmöglich.
Tja, das ist doch unmöglich. Was wirklich geschah und was das mit Holmes Gegenspieler Moriarty zu tun hat, das versucht Sherlock in den 5 Fällen dieser Staffel herauszubekommen. Und das führt ihn und Watson bis nach Russland und in große Gefahr.
Hätte einer sagen, wo ich langfahren soll?
Immer geradeaus. In circa 25 Kilometer hinter dem Wäldchen ist eine kleine Passierstation. Die ist unsere einzige Chance raus hier. Reinkommen ist schwer, rauskommen umso schwerer.
Rauskommen?
Dann befinden wir uns in einer geschlossenen Stadt?
Ja.
Wo genau?
Burschut, etwa 80 Kilometer von Moskau entfernt.
Ist das einer dieser streng geheimen militärischen Stützpunkte?
Ja.
Wenn dieser auch 30 Jahre nach Ende der UdSSR noch geschützt wird, handelt es sich bestimmt um nukleare Raketen.
Und um unser Forschungszentrum.
Wie konnte das so lange weitergeführt werden?
Das Militär hat dafür gesorgt. In Russland ist immer Geld für Militär und Waffen da.
Hauha, hauha, das klingt nach Action.
Ja. Also es sind insgesamt wunderbar kunstvoll arrangierte und komponierte und auch spannende Fälle. Ein rasantes Spiel mit Stimmengeräuschen und Musik, sehr aufwendig produziert und bis in die kleinsten Rollen übrigens auch noch hochkarätig besetzt. Also allen voran natürlich Johann von Bülow als wunderbar snobistischer Sherlock Holmes, Florian Lucas als ein treuer Begleiter Dr. Watson, Leslie Malton als Mrs. Hudson, Peter Jordan als Chefinspektor Lestrade von Scotland Yard, Stefan Kaminski als Moriarty und so weiter und so fort. Also es ist richtig schön, dass der Verlag noch mal viel Geld in die Hand genommen hat, um dies alles zu produzieren.
Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle. Autorin und Regisseurin Viviane Koppelmann. Die 4. Staffel ist jetzt erschienen mit Folge 16 bis 20. Je 2 CDs kosten je 15 Euro. Alle zusammen im Download 30 Euro. Die Hörspiele sind bei DAV erschienen. Kommen wir jetzt zu einem Hörbuch von Ella Meyer. Sie wuchs in Friesland auf. Seit vielen Jahren lebt sie in der Nähe von Barcelona. Sie hat in 2 Riot Girl Bands Gitarre gespielt und einige der Songs gedichtet. Ihre literarischen Texte sind in verschiedenen Zeitschriften und Anthologien erschienen. 2019 war sie Mitgründerin und ist seitdem Mitherausgeberin des Literaturmagazins Schredder. Furchen und Dellen ist ihr 2. Roman. Die Autorin setzt sich in diesem Roman mit alternativen Familienmodellen auseinander. Die Ich-Erzählerin Chris bekommt im Hörbuch die Stimme von Schauspielerin Marion Elskis. Und mit ihr beginnt auch die Besprechung von Leonie Berger.
Seit knapp 2 Tagen war ich also wieder im Land, saß die meiste Zeit auf einem Stuhl im Schlafzimmer meines Opas und konnte nicht glauben, wie still er in seinem Bett lag.
Chris ist heimgekehrt. Gut 6 Jahre ist sie unterwegs gewesen als Theatertechnikerin mit verschiedenen Kompanien. Aber als sie hörte, wie schlecht es ihrem Opa ging, hat sie sich sofort auf den Weg gemacht. Nun sitzt sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder dort und hört auf den schwächer werdenden Atem des alten Mannes. Schnell wird klar, der hier liegt und mit dem Tod ringt, war kein lieber Opa. Keiner, der sich gekümmert hätte um die beiden Enkel, die gemeinsam mit seiner Tochter bei ihm gewohnt haben und in dem Haus, das er immer mein Haus genannt hat, aufgewachsen sind. Sein Tod bringt viel in Bewegung. Einerseits weckt er Erinnerungen, schafft aber auch Raum für Neuanfänge. Chris knüpft neu an, denn die Stadt hatte sie damals nicht wegen ihm verlassen. Sie hatte schon lange mit ihren Freundinnen Doro und Antonia in einer WG zusammengewohnt. Rafa aus der Nachbarwohnung war ständiger Gast gewesen. Doch dann war Doro mit einem außergewöhnlichen Projekt auf ihre Freunde zugekommen: ein gemeinsames Kind.
Doros Kinderwunsch war nichts Neues, genauso wenig wie ihre Idee, uns als Elternkollektiv zu versuchen. Meine in der Vergangenheit mehrfach geäußerten Zweifel, dass mir die Verantwortung für ein Kind Angst mache und ich mich nicht als Teil eines solchen Projekts sehe, hielten Doro nicht davon ab, mich erneut einzubeziehen. Ich hatte immer gehofft, dass dieser Moment nie kommen, sie ihre Idee nie in die Praxis umsetzen würde, wollte mich nicht entscheiden müssen. Rafa wird der Samenspender und macht als gleichberechtigter Vierter mit, legte Doro noch einen drauf. Und Antonia neben mir machte: Wow!
Chris aber wurde ihre Zweifel nicht los und sah sich gezwungen, die WG zu verlassen und damit auch gleich die Stadt. Sie hatte wenig Kontakt, zu groß war die Verletzung auf beiden Seiten. Doch nun, da sie wieder da ist, ergibt sich die Gelegenheit, die alte Freundschaft langsam und vorsichtig wieder aufzuwärmen. Das Kind heißt Vivian und Chris kann sich nur schwer dem Charme des quirligen Kindergartenmädchens entziehen. Das Projekt Co-Elternschaft läuft gut, auch wenn das Modell nicht überall auf Verständnis stößt, was vor allem Antonia zu spüren bekommt. Sie übernimmt zwar Verantwortung, kommt aber rechtlich nicht vor. Also keine Steuerfreibeträge, keine Auskunft beim Arzt, Abholberechtigungsschein für die Kita.
Mir ist ja klar, dass das alles nichts an meinem emotionalen Verhältnis zu Vivian ändert. Aber trotzdem ist da manchmal der winzige Kern einer Angst, dass ich irgendwann nicht mehr dazugehöre und überflüssig bin, weil mir das Außen das dauernd widerspiegelt. Ich beugte mich vor und legte ihr den Arm um die Schultern und Antonia wischte sich über die Augen. Eine leichte Brise kräuselte die Wasseroberfläche. Nach einer Weile stand sie auf, ging die paar Schritte zum See runter und schöpfte sich Wasser ins Gesicht. Als sie mich ansah, lächelte sie unsicher. Entschuldige den Ausbruch. Warum taten wir das immer wieder? Warum lächelten wir, wenn wir uns gedemütigt fühlten, ärgerlich, traurig oder verzweifelt waren? Von klein auf darauf getrimmt, zu funktionieren, den Betrieb nicht aufzuhalten.
Autorin Ela Meyer fächert in Furchen und Dellen viele Aspekte von Familie, Freundschaft und Weiblichkeit auf. Die Figurenkonstellation ist interessant und man verfolgt gespannt, welche Facetten nach und nach noch zutage treten. Allerdings hätte sie sich noch konsequenter an das gute alte Prinzip halten sollen, Dinge zu zeigen, anstatt sie einfach zu erzählen. Noch dazu analysieren sich die Figuren eine Spur zu häufig gegenseitig, wie zum Beispiel Chris' schwierige Beziehung zu ihrem Großvater. Das macht den Text stellenweise etwas sperrig. Unglücklicherweise nimmt Sprecherin Marion Elskis das in ihrer Interpretation auf. Hier wäre mehr Lockerheit, vielleicht sogar Schnoddrigkeit und eine Spur mehr Emotionalität wünschenswert gewesen, vor allem bei den Dialogen. Insgesamt bietet das Hörbuch aber viele wichtige Anknüpfungspunkte, unsere Familienkonzepte einmal gründlich zu überdenken. Vielleicht würden wir dann im Laufe unseres Lebens weniger Furchen und Dellen davontragen.
Leonie Berger besprach Ella Meyer Furchen und Dellen, gelesen von Marion Elskis. Das Hörbuch hat eine Dauer von ca. 5 Stunden, kostet 18 Euro und ist bei Jumbo Goya erschienen. Jetzt kommen wir zu einem Hörbuch für Kinder. Geschrieben hat es Ursula Posnanski. Sie wurde 1968 in Wien geboren, veröffentlicht seit 2003 Kinder- und Jugendbücher. Sehr erfolgreich war beispielsweise ihr Cyber-Thriller Erebos, der auch von der Jugendjury mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2011 ausgezeichnet wurde. Andere Titel heißen Säkulum, Kryptos, Shelter oder Oracle. Das sind alles Thriller für Jugendliche. Aber nun hat sie etwas für die ganz Kleinen geschrieben, für Vierjährige. Buchstaben, Dschungel und Zahlen allerlei. So heißen die beiden Geschichten, die hier auf einer CD versammelt sind. Dorothee Meyer-Karwick, das klingt definitiv nicht nach einem Thriller. Um was geht's hier?
Nein, das sind hier zwei kurze Geschichten, die kleine Kinder mit Buchstaben und Zahlen vertraut machen sollen. Und so viel vorab, es ist ein ganz wunderbares Hörbuch, das Kindern, aber auch Erwachsenen viel Spaß machen kann. Und das liegt nicht nur am Inhalt, sondern auch an der zauberhaften Laura Mehr, die hier allen Wesen ihre Stimme gibt.
Ja, das klingt vielversprechend. Beginnen wir mit dem Buchstabendschungel.
Also, das Ganze spielt im Dschungel und dort lebt ein kleiner Affe. Und eines Tages kommt im Dschungel ein heftiger Sturm auf. Und der weht nicht nur einen bunten Papagei zum Affen in den Baum, sondern bringt auch alles so in Unordnung.
Überall an seinem Baum hängen fremde Früchte herum. Früchte, die er noch nie gesehen hatte.
Das sind keine Früchte, krächzte der rot-blau-gelbe Papagei. Das sind Buchstaben.
Kann ich die behalten? Fragte der kleine Affe.
Das glaube ich nicht, antwortete der Papagei. Aber sag mir zuerst, was für ein Tier du bist.
Ich bin der kleine Affe, sagte der kleine Affe.
Sehr gut, sagte der Papagei. Du hast noch alle deine Buchstaben. Diese hier...
Er zeigte auf die Buchstaben, die in den Bäumen hängen.
Diese hier brauchst du nicht. Die müssen anderen Tieren gehören.
Na gut, meinte der kleine Affe.
Dann werde ich sie einsammeln, damit sie nicht verloren gehen.
Gesagt, getan. Der kleine Affe fädelt alle Buchstaben, die er findet, an seinem Schwanz auf. Und beim anschließenden Spaziergang durch den Urwald begegnen den beiden etliche Tiere, denen es irgendwie nicht gut geht, weil ihnen etwas fehlt. Als erstes treffen sie beispielsweise ein Nu, dem offensichtlich ein Buchstabe abhanden gekommen ist.
Der Affe suchte ein schönes, rundes O aus. Aber das Nu schnüffelte nur misstrauisch daran.
Nein, meinte es schließlich, ein Onu bin ich ganz sicher nicht.
Auch ein Snu, ein Pnu oder ein Dnu wollte das Nu auf keinen Fall sein. Schließlich fand der kleine Affe ein hübsches G. Und obwohl es vom Sturm ein bisschen verbogen war, hüpfte das Nu vor lauter Begeisterung.
Ein Gnu, genau, ich bin ein Gnu, ein Gnu, ein Gnu, juhu, ein Gnu.
Es bedankte sich herzlich bei dem Papagei und dem kleinen Affen und stapfte zufrieden davon.
Ja, und so treffen die beiden noch viele andere Tiere. Eine lange Lange, der fehlen sogar drei Buchstaben. Eine Ledermaus, einen Iger. Und ihnen allen suchen sie den richtigen Buchstaben heraus. Und schließlich kommen sie da sogar ins Meer. Und da wohnen zwei Tiere, die beide behaupten, sie hießen All. Dabei sehen die ganz unterschiedlich aus. Das eine Tier ist ganz lang und dünn und das andere riesengroß und dick. Aber auch für die beiden finden sie die richtigen Buchstaben und so schwimmen Aal und Wal zufrieden davon.
So eine schöne Geschichte. Kinder können da sofort mitraten, denke ich. Welche Buchstaben zu den jeweiligen Tieren wohl passen mag?
Ja, und das Ganze wird hier wunderbar gesprochen von Laura Mehr. Sie hat so eine richtig freundliche, den Kindern zugewandte Stimme. Ganz liebevoll macht sie das, aber auch sehr variantenreich. Und also insgesamt bin ich schwer begeistert von Text und Interpretation.
Und ich bin sehr gespannt auf die zweite Geschichte. In der geht es nämlich um Zahlen.
Genau, die Geschichte Zahlen allerlei, die spielt aber ganz woanders, nämlich im Weltraum. Da ist das Raumschiff von Irk und Trapsodil in einen Sternensturm geraten und jetzt ist der Bordcomputer kaputt. Um ihn zu reparieren, müssen Irk und Trapsodil Zahlenrätsel lösen, die ihnen der Bordcomputer aufgibt.
So viele Augen hat Irk am Stiel, so viele Beine Trapsodil. Und mit so vielen Flügeln reist der Satellit, der um uns kreist.
Satellit? Wo ist dein Satellit?
Trapsodil verrenkte sich fast den Hals.
Na hier,
sagte Irk und deutete mit dem linken Auge aus einem der Fenster. Tatsächlich, dort schwebte ein seltsames Gebilde. Wie eine Schachtel mit Flügeln sah es aus. Also, dieses Ding hat zwei Flügel. Du hast zwei Beine und ich bin mir ganz sicher, dass ich zwei Augen habe, sagte Irk zufrieden. Lieber Computer, die Antwort ist zwei.
Tja, leider ist der Computer damit noch nicht ganz zufrieden. Die beiden müssen noch viele Zahlenrätsel lösen und den Computer mit vielen Kekskrümeln füttern, bevor er bereit ist, sich selbst zu reparieren.
Das ist ja eine richtig inszenierte Lesung mit Geräuschen im Hintergrund.
Ja, klingt fast wie so ein kleines Hörspiel, übrigens auch schon bei dem Buchstabendschungel. Und auch hier schlüpft Laura Meer sehr gut, wie ich finde, in die unterschiedlichsten Wesen wie Irk und Trapsodil oder in den Bordcomputer oder in den Grunzwabbler, der auf dem Planeten Brotomir wohnt. Das ist so ein Untier mit vielen Hörnern, mit dem nicht zu spaßen ist.
Und ganz nebenbei lernen die Kinder die Zahlen kennen.
Genau, so von 0 bis 10 immerhin. Mhm. Ums Rechnen geht's aber noch nicht. Die Geschichte um Irk und Trapsodil, die mit dem Sausoflitz durchs Weltall düsen, die ist wirklich sehr witzig und animiert Kinder dann auch zum Mitzählen. Und es sind beides auch Geschichten, die man mit den Kindern weiterspinnen kann. Also das Ganze ist sehr fantasieanregend.
Wäre es nicht gut, die Zahlen und Buchstaben auch zu sehen? Ursula Posnanski hat die beiden Geschichten ja zuerst als Bilderbuch konzipiert.
Ja, stimmt. Aber Laura Meers Stimme und die sorgfältig eingesetzten Geräusche finde ich so schön, dass ich das Hörbuch unbedingt empfehlen kann. Man kann natürlich auch Buch und Hörbuch zusammen kaufen.
Ursula Posnanski, Buchstabendschungel und Zahlen allerlei. Gelesen von Laura Meer. Eine CD mit 50 Minuten Hörzeit kostet 15 Euro. Das Hörbuch ist im Hörverlag erschienen und für Kinder ab 4 geeignet. Und das Bilderbuch, das ist im Löwe Verlag erschienen. Und vor unserem Hörrätsel haben wir jetzt noch Musik von Il Tempio Armonico. Der erste Satz aus dem Concerto in B-Dur von Evaristo Felice Dall'Abaco. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und ganz am Schluss unserer Sendung wollen wir nochmal auf die große öffentliche Veranstaltung an diesem Buchmessen-Samstag aufmerksam machen. Die ARD-Hörbuchnacht.
Genau, um 20 Uhr geht es los im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Gäste sind unter anderem Alina Bronski, Felix von Manteuffel, Marc-Uwe Kling, Karin Mioska, Volker Klüpfel und Stefanie Sargnagel. Und auch die Hörbücher des Jahres der H2-Hörbuch-Bestenliste werden prämiert. Durch den Abend führt Moderator Bastian Korff. Kurzentschlossene bekommen noch Karten an der Abendkasse.
Und damit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.